Einen schönen guten Abend miteinander. Mein Name ist Matthias Schäfer, im Namen vom Pfarrgemeinderat darf ich euch alle recht herzlich begrüßen. Der Pfarrer Thomas ist leider verhindert, er hat kurzfristig ein Werk müssen zum Dienst und kann jetzt heute Abend nicht da sein. Ich möchte Herrn Thomas Albo begrüßen. Vortrag über 100 Jahre Fatima, wie es der Pfarrer Thomas schon gesagt hat, ist in der Einleitung. Eine Woche vor dem Hochfest. Lassen wir uns überraschen, wie schön der Bildervortrag wird, und darf Ihnen das Wort übergeben, Albert.
Danke. Ja, Herr Schäfer, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu meinem kleinen Vortrag über Fatima. Und zunächst mal ein Kompliment. Ich sehe selten erstens einmal so viele Junge und zweitens so viele Männer. Das ist nicht unbedingt durchschnittlich. Ich weiß ja nicht, ob Sie alle ganz freiwillig gekommen sind, nicht wahr, die von der Männerseite, aber es ist jedenfalls schon auffällig. Herzlich willkommen. Am 13. Mai waren es 100 Jahre seit der ersten Erscheinung von Fatima, und heute in einer Woche, der 13. Oktober, wird es 100 Jahre sein, dass das Sonnenwunder in Fatima, auf das wir nachher ausführlich zu sprechen kommen, geschehen ist. Wir haben viel vor, ich denke mal so eine Stunde, eine Viertelstunde, ja, lass mal gleich anfangen. Wichtig, wenn Sie mich nicht verstehen, bitte gleich melden. Ich erlebe das immer wieder. Ich habe Bilder gesehen, aber nichts verstanden. Ja, warum haben Sie nichts gesagt? Habe mich nicht getraut. Ja, Entschuldigung, kann ich nicht helfen. Ja, bitte gleich melden. Und ich versuche mein Schwäbisch, Thomas Sauter kann mich da verstehen, auf brutalste Art und Weise zu unterdrücken und Hochdeutsch zu reden. Aber ich glaube, so weit sind wir vom Dialekt nicht entfernt zwischen dort und uns hier. Gut. Können wir das Licht ausmachen, oder? Ja, so sieht es doch viel freundlicher aus. Portugal, Oktober 1910. Die Revolution in Portugal ist ausgebrochen. Und die neuen Machthaber in diesem Land sind Freimaurer. Der erste Präsident der neuen Republik ist Teofilo Traga. Er bildet eine antiklerikale Regierung, und bereits im Folgejahr werden Kirche und Staat voneinander getrennt. Und bei der Verabschiedung des entsprechenden Gesetzes sagt die Regierung, mit diesem Gesetz wird der Katholizismus, der die Hauptursache des jetzigen Zustandes ist, in zwei Generationen vollständig erledigt sein. Nun, ich sage das alles deswegen, weil man die Hintergründe einfach ein bisschen verstehen muss, wie es dann zu diesen Erscheinungen kam. Allein zwischen 1911 und 1924, also innerhalb von 13 Jahren, gibt es in Portugal 44 Regierungen unter 8 Präsidenten. Es herrscht Chaos. Aber nicht nur in Portugal brodelt es, sondern in ganz Europa. 1914, der österreichische Thronfolger, Erzherzog Franz Ferdinand und seine Frau werden in Sarajevo ermordet. Der Erste Weltkrieg hat begonnen, er wird 17 Millionen Menschen das Leben kosten. 1917 kommt es in Russland zur Revolution. Die Kommunisten übernehmen dort die Macht, und 4 Jahre später wird die Sowjetunion entstehen. 8 Millionen Menschen werden in diesem Bürgerkrieg sterben. Und mitten in diesen Kriegswirren und in diesem Weltchaos geschieht etwas, was die Welt verändern sollte, und zwar ebenfalls im Jahr 1917 in Fatima. Bis dahin ist Fatima ein ganz unbekannter Ort auf der Landkarte. Es liegt in Portugal, ich sagte es, 120 Kilometer nordöstlich von Lissabon und 50 Kilometer vor der Atlantikküste. Und der Himmel hat für die Ereignisse in Fatima 3 Kinder als Hauptdarsteller erwählt. Jacinta Marto, 7 Jahre alt, Francisco Marto, 8 Jahre alt, und Lucia dos Santos, 10 Jahre alt. Die Kinder wohnen in Aljustrel, einem kleinen Ortsteil von Fatima. Und wer heute nach Fatima kommt, kann die beiden Wohnhäuser von Jacinta und ihrem Bruder Francisco einerseits und Lucia andererseits sehen. keines der drei Kinder kann lesen und schreiben. Armut ist in beiden Elternhäusern überhaupt nichts Unbekanntes. Jacinta wird wie ihr Bruder Francisco im Elternhaus sehr früh zum katholischen Glauben und zur Liebe zur Eucharistie erzogen. Francisco etwas wortkarg und verschlossen, ein Junge halt, aber schon bald zeigt sich bei ihm die Liebe zur Natur. Beim Schafehüten spielt er gerne auf der Mundharmonika und singt selbst gedichtete Lieder. Also eigentlich drei ganz normale, gewöhnliche portugiesische Kinder. Die Lucia, die entstammt ebenfalls einer katholischen Familie und das erste Gebet zur Lucia sei das Ave Maria gewesen, was sie zu Hause gelernt habe. Und täglich müssen alle Kinder die Schafherden ihrer Eltern hüten. Wir schreiben das Jahr 1916. Als die Kinder eines Tages im Jahr 1916 auf einem Hügelgrundstück von Lucias Eltern spielen, bemerken sie, dass sich sowohl die Bäume als auch das übrige Vegetation wie von einem starken Wind zu schütteln beginnen, obwohl es sonst eigentlich ein ganz ruhiger Tag ist. Kein Wind, aber trotzdem die Bäume bewegen sich. Und Lucia erinnert sich daran.
Wir hatten gerade angefangen zu spielen, als ein starker Wind die Bäume zu schütteln begann, sodass wir aufschauten, um zu sehen, was vor sich ging, denn der Tag war ja heiter gewesen. Da sahen wir in einiger Entfernung über den Bäumen, die nach Sonnenaufgang standen, ein Licht, weißer als der Schnee, das die Form eines durchsichtigen Jünglings hatte und mehr glänzte als ein von Sonnenstrahlen durchleuchteter Kristall. Indem er sich näherte, konnten wir seine Züge entdecken. Es war ein 14 bis 15 Jahre alter, sehr schöner Junge. Wir waren überrascht und einigermaßen hingerissen. Wir sprachen kein einziges Wort. Als er vor uns stand, sagte er:
Habt keine Angst. Ich bin der Engel des Friedens. Betet mit mir.
Der Engel kniet nieder und beugt sein Haupt bis auf die Erde. Die Kinder folgen seinem Beispiel und sinken ebenfalls auf die Knie. Und der Engel fordert sie auf, ihm folgendes Gebet dreimal nachzusprechen.
Mein Gott, ich glaube an dich. Ich bete dich an. Ich hoffe auf dich. Ich liebe dich. Ich bitte dich um Verzeihung für jene, die nicht an dich glauben, dich nicht anbeten, auf dich nicht hoffen und dich nicht lieben.
Danach erhebt sich der Engel und sagt zu den Kindern:
So sollt ihr beten. Die Herzen Jesu und Mariens erwarten eure flehentlichen Bitten.
Die Atmosphäre ist geheimnisvoll. Lucia erinnert sich noch an diese Zeit.
Die übernatürliche Stimmung, die uns umgab, war so stark, dass wir uns lange Zeit nicht einmal der eigenen Existenz bewusst wurden. Wir verblieben in der Stellung, in der er uns zurückgelassen hatte, und wiederholten immer wieder das gleiche Gebet.
Als sich der Engel zurückzieht, vereinbaren die Kinder, die Sache geheim zu halten und niemandem davon etwas zu erzählen. Nun, längere Zeit nach dieser Engelserscheinung spielen die Kinder an einem Brunnen im Hof der Eltern von Lucia und plötzlich sehen sie vor sich wieder die gleiche Engelsgestalt.
Was macht ihr? Betet viel. Die heiligen Herzen Jesu und Mariens haben mit euch Pläne der Barmherzigkeit vor. Bringt dem Allerhöchsten unaufhörlich Gebete und Opfer dar.
Wie sollen wir Opfer bringen?
Macht aus allem, was ihr könnt, ein Opfer, um die Sünden gut zu machen, durch die er beleidigt wird, und die Bekehrung der Sünder zu erflehen. Gewinnt so für euer Vaterland den Frieden. Ich bin sein Schutzengel, der Engel Portugals. Vor allem nehmt das Leid an und ertragt in Erwägung, was der Herr euch schicken wird.
Danach verschwindet der Engel. Lucia berichtet später über dieses Ereignis.
Von diesem Augenblick an begannen wir, dem Herrn alles aufzuopfern, was er uns leiden ließ. Wir suchten aber damals keine anderen Abtötungen und Bußübungen, als dass wir ganze Stunden damit verbrachten, zur Erde niedergeworfen, das Gebet zu wiederholen, das der Engel uns gelehrt hat.
Einige Zeit danach verrichten die Kinder in einer Höhle, die auf einem Grundstück der Eltern von Lucia liegt, immer wieder dieses Gebet, das der Engel sie gelehrt hat. Und zwar immer mit den Gesichtern zum Boden. Plötzlich erstrahlt ein unbekanntes Licht. Als sich die Kinder aufrichten, sehen sie wieder den Engel. In der linken Hand hält der Engel einen Kelch. Darüber schwebt eine Hostie, aus der einige Blutstropfen in den Kelch fallen. Der Engel lässt den Kelch in die Luft schweben, kniet sich zu den Kindern nieder und heißt sie, folgendes Gebet dreimal zu wiederholen.
Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, in tiefer Demut bete ich dich an und opfere dir auf den kostbaren Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit Jesu Christi, gegenwärtig in allen Tabernakeln der Erde, zur Wiedergutmachung für alle Schmähungen, Sakrilegien und Gleichgültigkeiten, durch die er selbst beleidigt wird. Durch die unendlichen Verdienste seines heiligsten Herzens und des unbefleckten Herzens Mariens bitte ich dich um die Bekehrung der armen Sünder.
Danach erhebt sich der Engel, nimmt den Kelch und die Hostie in seine Hände und die Hostie gibt der Lucia, den Kelch reicht er Jacinta und Francisco, um daraus zu trinken.
Empfanget den Leib und trinkt das Blut Jesu Christi, der durch die undankbaren Menschen so furchtbar beleidigt wird. Sühnt ihre Sünden und tröstet euren Gott.
Der Engel kniet erneut auf die Erde, wiederholt nochmals dreimal das Gebet, heiligste Dreifaltigkeit, und entschwindet dann. 13. Mai 1917. Die drei Seherkinder spielen auf dem Gipfel eines Abhanges, der Cova da Iria. Und plötzlich sehen sie etwas, was einem Blitz ähnelt. Und aus Angst vor einem Gewitter treiben sie die Schafherde den Abhang hinunter. Lucia erinnert sich.
Wir begannen, den Abhang hinabzusteigen und trieben die Schafe in Richtung auf die Straße. Als wir ungefähr in der Mitte des Abhangs waren, fast neben einer großen Eiche, sahen wir wieder einen Blitz und nach einigen Schritten erblickten wir über einer Steineiche eine Dame, ganz in weiß gekleidet, strahlender als die Sonne. Sie verbreitete ein noch helleres Licht als die hellsten Sonnenstrahlen, die durch ein mit Wasser gefülltes Kristallglas scheinen. Überrascht durch dieses Ereignis blieben wir stehen. Wir standen so nahe, dass wir innerhalb des Lichtes blieben, welches sie umgab oder das sie ausstrahlte. Der Abstand betrug etwa 1,5 Meter.
Habt keine Angst. Ich tue euch nichts Böses.
Woher kommen Sie?
Ich bin vom Himmel.
Und was wollen Sie von mir?
Ich bin gekommen, euch zu bitten, dass ihr in den folgenden 6 Monaten jeweils am 13. jeden Monats zur selben Stunde hierher kommt. Dann werde ich euch sagen, wer ich bin und was ich will. Ich werde danach noch ein 7. Mal hierher zurückkehren.
Komme ich auch in den Himmel?
Jawohl.
Und Jacinta?
Auch.
Und Francisco?
Auch. Aber vorher muss er noch viele Rosenkränze beten.
Die Lucia erkundigt sich nach 2 Mädchen aus Aliustrell, die kurz vorher verstorben waren.
Ist Maria das Neves schon im Himmel?
Jawohl.
Und Amelia?
Sie bleibt bis zum Ende der Welt im Fegefeuer. Wollt ihr euch Gott anbieten, um alle Leiden zu ertragen, die er euch schicken wird, zur Sühne für alle Sünden, durch die er beleidigt wird, und als Bitte um die Bekehrung der Sünde?
Ja, das wollen wir.
Ihr werdet also viel zu leiden haben, aber die Gnade Gottes wird eure Stärke sein.
Als sie diese letzten Worte sagte, öffnete sie zum ersten Mal die Hände und übermittelte uns ein so starkes Licht, dass wie ein Widerschein von ihren Händen ausging. Es drang uns in die Brust und bis in die tiefste Tiefe der Seele. Und wir erkannten uns selber in Gott, der dieses Licht war, viel klarer, als wir uns im besten Spiegel sehen konnten. Dann warfen wir uns nieder auf die Knie, getrieben von einem unwiderstehlichen Drang, und riefen aus innerster Seele, O heiligste Dreifaltigkeit, Ich bete dich an, mein Gott. Mein Gott, ich liebe dich im heiligsten Sakrament.
Betet täglich den Rosenkranz, um den Frieden für die Welt und das Ende des Krieges zu erlangen.
Danach entfernt sich die Mutter Gottes Richtung Osten. Komisch ist, dass die beiden Mädchen die Dame sehen und hören können, aber Francisco sieht sie nur. Nun, die Kinder vereinbaren, niemanden etwas von der Erscheinung zu erzählen, aber Jacinta kann es letztendlich doch nicht für sich behalten. Am Abend erzählt sie ihrer Mutter, dass sie in der Cova da Iria eine schöne Frau aus dem Himmel gesehen habe. Und nun beginnt das Ereignis publik zu werden. Kein Wunder, dass jetzt auch eine Leidenszeit für die Kinder beginnt, denn viele halten sie schlicht und ergreifend für Schwindler. Während die Eltern von Jacinta und Francisco die Sache eher etwas gelassen sehen, ist die Mutter von Lucia außer sich. Sie rastet beinahe aus. Sie möchte ihre Tochter unter allen Umständen zwingen, öffentlich ihre Aussage zu widerrufen, doch Lucia bleibt standhaft bei dem, was sie gesehen hat. Der Pfarrer von Fatima hört ebenfalls von den Gerüchten und er bittet Lucia und ihre Mutter ins Pfarrhaus, wo er ihr Fragen stellt. Er sagt der Mutter, sie soll ihre Tochter ruhig wieder zur Cova da Iria gehen lassen, aber sie sollen wieder ins Pfarrhaus kommen, wenn sich erneut Erscheinungen zeigen sollten. 13. Juni 1917. Heute ist der Tag, an dem die Kinder wieder zur Cova da Iria kommen sollen. Die zweite Erscheinung wird erwartet. Etwa 50 Menschen sind dort versammelt. Und nach dem Beten des Rosenkranzes nehmen die Kinder wieder den Lichtschein wahr, der ihnen wie ein Blitz vorkommt und es nah an der Mutter Gottes ankündigt. Die Mutter Gottes erscheint wiederum wie im Mai über der Steineiche. Lucia fragt sie:
Was wünschen Sie von mir?
Ich möchte, dass ihr alle Tage den Rosenkranz betet und lesen lernt. Später sage ich euch, was ich möchte.
Lucia bittet nun um die Heilung eines Kranken. Und die Frau, die schöne Dame, sagt:
Wenn er sich bekehrt, wird er innerhalb eines Jahres gesund werden.
Ich möchte euch bitten, uns mit in den Himmel zu nehmen.
Ja, Jacinta und Francisco werde ich bald holen. Du aber bleibst noch einige Zeit hier. Jesus möchte sich deiner bedienen, damit die Menschen mich erkennen und lieben. Er möchte auf Erden die Verehrung meines unbefleckten Herzens begründen.
So muss ich allein hier unten bleiben?
Nein, mein Kind. Leidest du sehr? Lass dich nicht entmutigen. Niemals werde ich dich verlassen. Mein unbeflecktes Herz wird deine Zuflucht sein und der Weg, der dich zu Gott führen wird.
Lucia berichtet über das, was dann geschieht.
In dem Augenblick, als sie diese letzten Worte sagte, öffnete sie die Hände und übermittelte uns zum zweiten Mal den Widerschein dieses unermesslichen Lichtes. Darin sahen wir uns wie in Gott versenkt. Jacinta und Francisco schienen in dem Teil des Lichtes zu stehen, der sich zum Himmel erhob, und ich in dem Teil, der sich über die Erde ergoss. Vor der rechten Handfläche unserer lieben Frau befand sich ein Herz, umgeben von Dornen, die es zu durchbohren schienen. Wir verstanden, dass dies das unbefleckte Herz Maria war, verletzt durch die Sünden der Menschheit, das Sühne wünscht.
Und inzwischen breitet sich die Nachricht von den seltsamen Dingen, die in der Cova da Iria geschehen sollen, immer mehr aus. Tagesgespräch werden diese Ereignisse in Fatima und Umgebung. Und Jacinta bleibt gegenüber der Skepsis ihrer Mutter, die sich natürlich auch vom Gespött der Leute beeindrucken lässt, standhaft. Ganz anders die Mutter von Lucia. Sie möchte auf jeden Fall, dass ihre Tochter nach wie vor die Behauptungen in der Öffentlichkeit widerruft. Und erneut muss sie beim Pfarrer vorsprechen, der den Erscheinungen ziemlich skeptisch gegenübersteht. Aber auch Lucia bleibt bei dem, was sie gesehen hat. 13. Juli 1917. Der dritte Tag der Erscheinungen. Einen Tag zuvor bittet Lucia die anderen beiden Kindern aus Angst vor der Mutter und den Leuten allein zur Cova da Iria zu gehen. Aber am 13. wird sie dann von einer solchen inneren Macht getrieben, dass sie sich doch entschließt, mitzugehen. Und die Eltern von Francisco und Jacinta gehen heute ebenfalls mit. Die Mutter Lucias bleibt auf Anraten des Pfarrers zu Hause. Als die Kinder bei der Steineiche ankommen, beten sie den Rosenkranz und wieder zeigt sich der Lichtschein. Die Mutter Gottes ist da.
Was wünschen Sie von mir?
Ich möchte, dass ihr am 13. des kommenden Monats wieder hierher kommt. Dass ihr weiterhin jeden Tag den Rosenkranz zu Ehren unserer lieben Frau vom Rosenkranz betet, um den Frieden für die Welt und das Ende des Krieges zu erlangen. Denn nur sie allein kann es erreichen.
Ich möchte Sie bitten, uns zu sagen, wer Sie sind und ein Wunder zu wirken, damit alle glauben, dass Sie uns erscheinen.
Kommt weiterhin jeden Monat hierher. Im Oktober werde ich euch sagen, wer ich bin und was ich wünsche. Und werde ein Wunder tun, damit alle glauben.
Lucia trägt einige Bitten vor und viele Menschen geben den Kindern Bitten um Heilung, vor allem um Heilung mit auf den Weg. Und so bitten die Kinder für viele Menschen um Heilung. Und die Mutter Gottes erklärt ihr, dass man den Rosenkranz beten muss, um die erbetenen Gnaden im Laufe des Jahres zu halten. Und danach schärft sie den Kindern immer wieder ein.
Opfert euch auch für die Sünder und sagt oft, besonders wenn ihr ein Opfer bringt. O Jesus, das tue ich aus Liebe zu dir, für die Bekehrung der Sünder und zur Sühne für die Sünden gegen das unbefleckte Herz Mariens.
Und die Mutter Gottes vertraut den Kindern nun insgesamt 3 Geheimnisse an. Die beiden ersten sind relativ schnell veröffentlicht worden. Das 3. Geheimnis hat Jahrzehnte gebraucht und hat demzufolge auch viele Spekulationen über den Untergang der Kirche und was die Mutter Gottes alles prophezeit haben soll, hervorgerufen. Ganze Bücher wurden geschrieben, ganze Festmeter an Büchern, die sich meistens auch gegen die katholische Kirche gerichtet haben. Wir kommen daher ausführlich auf dieses 3. Geheimnis zu sprechen. Und nun, die Mutter Gottes vertraut den Kindern das 1. Geheimnis an.
Opfert euch auch für die Sünder und sagt oft, besonders wenn ihr ein Opfer bringt.
Entschuldigung.
O je, bei diesen letzten Worten öffnete sie aufs Neue die Hände, wie in den vorangegangenen 2 Monaten. Der Strahl schien die Erde zu durchdringen, und wir sahen gleichsam ein Feuermeer und eingetaucht in dieses Feuer die Teufel und die Seelen, als ob sie durchscheinen, schwarz und bronzefarbig, glühende Kohlen in menschlicher Gestalt waren, die in diesem Feuer schwammen, emporgeschleudert von den Flammen, die mit Rauchwolken aus ihnen selbst hervorschlugen. Sie fielen nach allen Seiten wie Funken bei gewaltigen Bränden, ohne Schwere und Gleichgewicht, unter Schreien und Heulen vor Schmerz und Verzweiflung, was uns erbeben und erstaunen ließ. Die Teufel unterschieden sich durch die schreckliche und scheußliche Gestalt widerlicher, unbekannter Tiere. Sie waren aber durchscheinend wie schwarze, glühende Kohle.
Diese Vision dauerte einen Augenblick, und wir müssen unserer himmlischen Mutter danken, dass sie uns vorher den Himmel versprochen hatte. Ich glaube, sonst wären wir vor Schrecken und Entsetzen gestorben. Gleichsam, um ihre Hilfe zu erbitten, blickten wir zur Madonna auf. Da sagte sie voll Güte und Traurigkeit:
Ihr habt die Hölle gesehen, wohin die Seelen der armen Sünder zugehen. Um sie zu retten, will Gott die Andacht zu meinem unbefleckten Herzen in der Welt begründen. Wenn man tut, was ich euch sage, werden viele Seelen gerettet werden. Und es wird Friede sein.
Also das 1. Geheimnis von Fatima lautet eigentlich mit einem Satz zusammengefasst: Es gibt die Hölle und sie ist nicht leer. Und nun verkündet die Mutter Gottes den Kindern das 2. Geheimnis von Fatima.
Wenn man aber nicht aufhört, Gott zu beleidigen, wird unter dem Pontifikat von Pius XI. Ein anderer, schlimmerer Krieg beginnen. Wenn ihr eine Nacht erhellt seht durch ein unbekanntes Licht, dann wisst, dass dies das große Zeichen ist, das Gott euch gibt, dass er nun die Welt für ihre Missetaten mit Krieg, Hungersnot, Verfolgung der Kirche und des Heiligen Vaters strafen wird. Um das zu verhindern, verlange ich die Weihe Russlands an mein unbeflecktes Herz und die Sühnekommunion am ersten Sonntag des Monats. Wenn man meine Bitten erfüllt, wird Russland sich bekehren und es wird Friede sein. Wenn nicht, wird es seine Irrlehren in der ganzen Welt verbreiten, Kriege und Verfolgungen der Kirche hervorrufen. Die Guten werden gemartert werden, der Heilige Vater wird viel zu leiden haben. Verschiedene Nationen werden vernichtet werden, am Ende aber wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Der Heilige Vater wird mir Russland weihen, das sich bekehren wird, und eine Zeit des Friedens wird der Welt geschenkt werden. In Portugal wird sich immer das Dogma des Glaubens erhalten. Wenn ihr den Rosenkranz betet, dann sagt nach jedem Gesetz: O mein Jesus, verzeihe unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen.
Wünschen Sie sonst nichts mehr von mir?
Nein. Heute will ich nichts mehr von dir.
Also das, was wir heute im Anschluss an den Rosenkranz immer so mitbeten, O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle und so weiter, das geht auf die Erscheinungen von Fatima zurück. Auf das sogenannte dritte Geheimnis, das ist wohl das größte, gehe ich nachher noch ausführlich ein. 30. August 1917. Für heute ist die vierte Erscheinung der Mutter Gottes angekündigt und inzwischen haben sich die Ereignisse aus der Cova da Iria nicht nur in Fatima, sondern in ganz Portugal herumgesprochen. Und die Presse der Freimaurer, die spart nicht mit Ironie und vor allem erhebt sie massiv die Forderung, diesem Treiben in der Cova da Iria endlich ein Ende zu bereiten. Und für diese Aufgabe sieht sich der zuständige Bezirksvorsteher Arturo d'Oliveira Santos, ein recht antikirchlich eingestellter Beamter, bestimmt. Er übernimmt die Aufgabe, diese Schwindler zu entlarven und aufzudecken. Ein recht junger Mann noch und wegen seines erlernten Berufes nennen ihn die Leute als mit dem Spitznamen der Klempner. Er bestellt die beiden Väter mit den Kindern bei der Kreisverwaltung in Querem ein und der Vater von Jacinta und Francesco lässt seine Kinder aber zu Hause. Und so erscheinen die Väter von Lucia schließlich in Querem. Während sich der Vater von Jacinto und Francisco durchaus wohlwollend gegenüber seinen beiden Kindern verhält, ist es bei Lucias Vater ganz anders. Immer noch ist er davon überzeugt, dass die Kinder lügen. Und der Bezirksvorsteher befragt Lucia eingehend und will ihr das Versprechen abbringen, nicht mehr in die Cova da Iria zu gehen und das Geheimnis zu verraten, das die Erscheinung den Kindern anvertraute. Er spricht schließlich Drohungen aus, erreicht aber nichts. Lucia bleibt standhaft. Und wieder zu Hause erhält sie von der Mutter Vorwürfe, dass man auf dem Grundstück der Erscheinung nichts mehr anpflanzen könne, weil dort scharlustige Leute alles zertrampelt hätten. Wenn du jetzt essen willst, sagt sie, geh hin und bitte diese Dame, dir etwas zu essen zu geben. Und sie schlägt Lucia sogar, um sie als Lügnerin zu enttarnen, aber auch das sieht Lucia als eines der Leiden an, die ihr der Engel vorhergesagt hatte. Am 13. August 17 sind viele Menschen in der Cova da Iria, etwa 20.000 haben sich eingefunden. Viele geben den Kindern Bitten nach Heilung mit auf den Weg. Und mitten im Gedränge wird der Vater von Lucia aufgefordert, Lucia in das Haus von Jacinta und Francisco zu bringen, wo der Bezirksvorsteher sie erwarte. Es folgen wieder eine Befragung und der Versuch, das Geheimnis zu entlocken. Und außerdem sollen die Kinder nicht mehr zur Cova da Iria gehen dürfen. Aber alles hilft nichts, die Kinder geben nicht nach. Und schließlich fordert der Bezirksvorsteher die Väter auf, die Kinder zum Pfarrhaus zu bringen. Der Bezirksvorsteher sagt, er wolle nachkommen. Lucia beteuert auch vor dem Pfarrer die Wahrheit zu sagen. Und schließlich wird aber die Zeit zu den Erscheinungen knapp. Die Mutter Gottes wird in Kürze in der Cova da Iria erscheinen. Und so bietet der Bezirksvorsteher listig an, die Kinder zur Erscheinungsstätte zu fahren, was diese notgedrungen auch annehmen müssen. Und auf dem Weg biegt er nach Querem ab. Die drei Kinder werden entführt und unter einem Vorwand vom Bezirksvorsteher in Querem ins Gefängnis gesteckt um sie zur Leugnung der Erscheinungen zu zwingen. Und dafür spielen sich fürchterliche Szenen ab. Aber auch die Drohung, dass sie bei lebendigem Leib verbrannt würden, kann die Kinder nicht dazu bewegen, die Erscheinungen der Mutter Gottes zu leugnen. Auch Verhöre und Drohungen in getrennten Zimmern vermögen nichts auszurichten. Und schließlich entlässt man nach ein paar Tagen die Kinder wieder nach Hause. Alle drei haben nicht mehr damit gerechnet, lebend aus dem Gefängnis zu kommen. Und die vielen Menschen, die am 13. zur Covadairia gekommen waren, nehmen inzwischen wundersame Dinge wahr. Und so sehen sie auch den Blitz, der normalerweise das Erscheinen der Mutter Gottes ankündigt. Und sie werden Zeugen, wie die Sonne immer mehr an Glanz verliert. Und die Seherkinder vermuten nun, nachdem sie nicht die Möglichkeit hatten, zur Covadairia zu kommen, dass die Mutter Gottes in diesem Monat nicht mehr erscheinen wird. Aber das erweist sich als Irrtum. Als sie am 19. August die Schafe nach Valinos treiben, verspüren Lucia und Francisco etwas Übernatürliches. Es erweist sich, dass es die Mutter Gottes ist. Also jetzt erst ein paar Tage später erscheint sie den Kindern und nicht, wie angenommen, am 13. des Monats. Ein Junge wird gleich zu Jacinta nach Hause geschickt, um sie zu holen. Und als die Mutter Gottes ankommt, zeigt sich die Mutter Gottes.
Was wollt ihr von mir?
Ich will, dass ihr am 13. zur Covadairia kommt und dass ihr weiterhin täglich den Rosenkranz betet. Im letzten Monat werde ich ein Wunder wirken, damit alle glauben.
Was sollen wir mit dem Geld machen, das die Leute in der Covadairia lassen?
Man soll zwei Tragegestelle anfertigen lassen. Du wirst mit Jacinta und zwei weiß gekleideten Mädchen das eine tragen, Francisco mit drei Jungen das andere. Das Geld auf den Gestellen ist für das Fest unserer lieben Frau vom Rosenkranz bestimmt. Der Rest für die Kapelle, die man errichten wird.
Ich bitte Sie, einige Kranke zu heilen.
Ja, ich werde im Laufe des Jahres einige gesund machen. Betet, betet viel und bringt Opfer für die Sünder, denn viele Seelen kommen in die Hölle, weil niemand sich für sie opfert und für sie betet.
Und danach entfernt sich die Erscheinung gegen Osten. Donnerstag, 13. September 1917, strahlendes Wetter. Circa 30.000 Menschen kommen in die Covadairia und Schwester Lucia berichtet, dass sich zahlreiche Menschen vor ihnen auf die Knie werfen und viele sie anflehen, ihre Bitten vor allem um Heilung vor die Mutter Gottes zu tragen. In Fatima scheint sich das Leiden der ganzen Menschheit zu versammeln. Als die Kinder bei der Steineiche ankommen, beginnen sie mit dem Volk zusammen den Rosenkranz zu beten und sie sehen den Lichtschein und schließlich offenbart sich die Mutter Gottes.
Betet weiterhin täglich den Rosenkranz, um das Ende des Krieges zu erlangen. Im Oktober wird auch unser Herr kommen, unsere liebe Frau von den Schmerzen und vom Karmel, der heilige Josef mit dem Jesuskind, um die Welt zu segnen. Gott ist mit euren Opfern zufrieden, aber er will nicht, dass ihr mit dem Strick schlaft. Tragt ihn nur tagsüber.
Man hat mich gebeten, vieles von ihnen zu erflehen, die Heilung einiger Kranker und die eines Taubstummen.
Ja, einige werde ich gesund machen, die anderen nicht. Im Oktober werde ich ein Wunder wirken, damit alle glauben.
Samstag, 13. Oktober 1917. Also das werden in einer Woche 100 Jahre sein. Regnet es seit dem frühen Morgen in Strömen, was vom Himmel nur runter kann. Und trotzdem kommen in die Covadairia rund 70.000 Menschen, um zu sehen, ob dort wirklich ein Wunder geschieht. Die Bilder, die Sie jetzt sehen, sind Originalbilder vom 13. Oktober 1917 in der Covadairia. Viele Menschen warten bereits Stunden und sind bis auf die Haut vom Regen durchnässt. Augenzeugen berichten, dass die Pfützen teilweise bis zu 10 cm tief sind. Und die drei Seherkinder leiden immer noch stark unter den Anfeindungen, die sie aus der Bevölkerung erdulden müssen. Die Eltern der Kinder gehen mit zur Covadairia. Und die Kinder kämpfen sich durch Matsch und Schlamm bis zur Steineiche vor. Überall versuchen die Menschen, den Kindern Fürbitten um Heilung von Gebrechen anzuvertrauen. Und um die Mittagszeit sehen die Kinder den Blitz, der das Herannahen der Mutter Gottes ankündigt. Sie knien nieder, die Mutter Gottes erscheint und Lucia fragt sie:
Was verlangt ihr von mir?
Ich bin die Königin des Rosenkranzes. Ich will, dass man hier zu meiner Ehre eine Kapelle errichte und dass ich unsere liebe Frau vom Rosenkranz bin. Ich will, dass man weiterhin täglich den Rosenkranz bete. Es ist notwendig, dass die Menschen sich bekehren und um Verzeihung ihrer Sünden beten. Man soll Gott, unseren Herrn, nicht mehr beleidigen, der schon so viel beleidigt worden ist. Dann wird der Krieg dem Ende entgegengehen und die Soldaten werden bald heimkehren. Mögen die Menschen doch aufhören, Gott, den Herrn, zu beleidigen, denn er ist schon so viel beleidigt worden.
Dann breitet die Mutter Gottes wiederum die Hände aus, die im glänzenden Licht erstrahlen, und zeigt zur Sonne. Und Lucia ruft zur Menge hin:
Schaut zur Sonne!
Der Regen hört auf, die Wolken lichten sich und pünktlich um 12 Uhr sehen die 70.000 Menschen eine Scheibe am Himmel, die von manchen als golden, von anderen als silbern, von anderen wiederum als lachsrot gesehen wird. Und ein schnell wachsender Lichtteppich beleuchtet die Menschenmenge. Sie können aber alle gefahrlos in die Scheibe blicken, ohne dass es den Augen schadet. Und in diesem Lichtmeer beginnt die Scheibe plötzlich zu rotieren, steigert ihren Drehimpuls, wirft farbige Lichtbündel aus und nach etwa 2 Minuten macht die Scheibe eine Pause und dann beginnt das Schauspiel von neuem. Sie beginnt sich spielend zu bewegen, sich zu verfärben und sie wechselt auch ihren Standort, hüpft und springt im Dreieck. Wiederum eine Pause von 1 Minute und dann folgt der 3. Akt. Die Scheibe nähert sich nun der Erde in wachsender Vergrößerung, um sich dann rechtzeitig in einer Zickzackbewegung zurückzuziehen in Richtung auf die wirkliche planetarische Sonne, die die Scheibe in sich aufnimmt. Viele Menschen zeigen sich erschütternd, beten und bitten um Verzeihung für ihre Sünden. Als die Mutter Gottes verschwindet, sehen die Kinder zur Seite der Sonne zuerst den heiligen Josef, der die Welt in Kreuzesform segnet, dann das Jesuskind und schließlich die Mutter Gottes in weiß gekleidet mit einem blauen Mantel. Erst jetzt merken die Menschen, dass ihre Kleidung vollkommen getrocknet ist, innerhalb von nur 12 Minuten. Nun, ich habe es gesagt, über das 3. Geheimnis von Fatima wurde viel geschrieben und vor allem spekuliert. Das 3. Geheimnis, das die Mutter Gottes den Seherkindern am 13. Juli 1917 verkündet hat, schreibt Lucia 1944 nieder. Sie macht das auf Anweisung ihres Bischofs und nach Zustimmung der Mutter Gottes. Und der versiegelte Umschlag mit dem 3. Geheimnis wird in einem äußeren Umschlag eingebettet und vom Bischof von Leyra aufbewahrt. Vorher schreibt Lucia auf den äußeren Umschlag, dass dieser erst nach 1960 vom Patriarchen von Lissabon oder dem Bischof von Leyra geöffnet werden darf. Sie vertritt nämlich die Auffassung, das 3. Geheimnis könne vorher nicht richtig verstanden werden. 1957 kommt die Niederschrift Lucias in den Vatikan. 2 Jahre beschäftigt Papst Johannes den 23. die Niederschrift von Lucia und er entscheidet sich gegen eine Veröffentlichung. Sein Nachfolger Paul VI. Liest das Dokument 1965 und auch er entscheidet, den Text nicht zu veröffentlichen. Johannes Paul II. Hat sich nach dem Attentat vom 13. Mai 1981 den Umschlag mit dem 3. Geheimnis erbeten ans Krankenbett. Und kurz vor der Jahrtausendwende wird auf Anweisung von Johannes Paul II. Das 3. Geheimnis veröffentlicht. Und lassen wir Lucia selbst erzählen, was die Mutter Gottes den Kindern am 13. Juli dazu gesagt hat. Nach den 2 Teilen, die ich schon dargestellt habe, haben wir links von unserer lieben Frau etwas oberhalb einen Engel gesehen, der ein Feuerschwert in der linken Hand hielt. Er sprühte Funken und Flammen gingen von ihm aus, als sollten sie die Welt anzünden, doch die Flammen verlöschten, als sie mit dem Glanz in Berührung kamen, den unsere liebe Frau von ihrer rechten Hand auf ihn ausströmte. Den Engel, der mit der rechten Hand auf die Erde zeigte und mit lauter Stimme rief: Buße, Buße, Buße. Und wir sahen in einem ungeheuren Licht, dass Gott ist etwas, das aussieht wie Personen in einem Spiegel. wenn sie davor vorübergehen. Einen in weiß gekleideten Bischof. Wir hatten die Ahnung, dass es der Heilige Vater war. Verschiedene andere Bischöfe, Priester, Ordensmänner und Ordensfrauen einen steilen Berg hinaufsteigen, auf dessen Gipfel sich ein großes Kreuz befand aus rohen Stämmen wie aus Korkeiche mit Rinde. Bevor er dort ankam, ging der Heilige Vater durch eine große Stadt, die halb zerstört war und halb zitternd mit wankendem Schritt von Schmerz und Sorge gedrückt, betete er für die Seelen der Leichen, denen er auf seinem Weg begegnete. Am Berg angekommen, kniete er zu Füßen des großen Kreuzes nieder. Da wurde er von einer Gruppe von Soldaten getötet, die mit Feuerwaffen und Pfeilen auf ihn schossen. Genauso starben nach und nach die Bischöfe, Priester, Ordensleute und verschiedene weltliche Personen, Männer und Frauen unterschiedlicher Klassen und Positionen. Unter den beiden Armen des Kreuzes waren zwei Engel. Ein jeder hatte eine Gießkanne aus Kristall in der Hand. Darin sammelten sie das Blut der Märtyrer auf und tränkten damit die Seelen, die sich Gott näherten. Das Geheimnis war für viele eine Enttäuschung, als es veröffentlicht wurde. Nicht einmal annähernd so spektakulär war es, wie es manche gerne gesehen hätten. Und Benedikt XVI. War ja zuvor Kardinal, und als Kardinal Josef Ratzinger hat er den Auftrag vom Papst bekommen, eine Auslegung dieses Geheimnisses zu erarbeiten. Und nachdem sich zuvor auch Lucia auf Fragen des Vatikans hin geäußert hatte. Und Kardinal Ratzinger schreibt zu diesem dritten Geheimnis: Wir sehen im Zeitraffer die Kirche der Märtyrer des nun abgelaufenen Jahrhunderts in einer schwer deutbaren Symbolsprache zusammengefasst. Der Engel mit dem Flammenschwert zur Linken der Mutter Gottes erinnert an ähnliche Bilder der geheimen Offenbarung. Er stellt die Gerichtsdrohung dar, unter der die Welt steht. Dass sie in einem Flammenmeer verbrennen könnte, erscheint heute keineswegs mehr als bloße Fantasie. Die Vision zeigt dann die Gegenkraft zur Macht der Zerstörung. Zum einen den Glanz der Mutter Gottes, zum anderen gleichsam aus ihm hervorkommend den Ruf zur Buße. Damit wird das Moment der Freiheit des Menschen ins Spiel gebracht. Die Zukunft ist keineswegs, das ist ganz wichtig, keineswegs unabänderlich determiniert. Und das Bild, das die Kinder sahen, ist kein im Voraus aufgenommener Film des Künftigen, an dem nichts mehr geändert werden könnte. Der Sinn der Schauung ist es eben nicht, einen Film über die unabänderliche fixierte Zukunft zu zeigen. Ihr Sinn ist genau umgekehrt, die Kräfte der Veränderung zum Guten hin zu mobilisieren. Die Vision spricht vielmehr von Gefährdungen und vom Weg der Heilung. Der Ort des Geschehens wird mit drei Symbolen beschrieben: ein steiler Berg, eine halb in Trümmer liegende große Stadt und schließlich ein gewaltiges Kreuz aus unbehauenen Stücken. Berg und Stadt symbolisieren die Orte der menschlichen Geschichte. Geschichte als mühevollen Aufstieg zur Höhe. Geschichte als Ort menschlichen Bauens und Zusammenlebens, zugleich als Ort der Zerstörungen, in denen der Mensch sein eigenes Werk vernichtet. Die Stadt kann Ort der Gemeinsamkeit und des Fortschritts, aber auch Ort der Gefährdung und der äußeren Bedrohung sein. Auf dem Berg steht das Kreuz, Ziel und Orientierungspunkt der Geschichte. Im Kreuz ist die Zerstörung in Rettung umgewandelt, es steht als Zeichen der Not der Geschichte und als Verheißung über ihr. Dann erscheinen da menschliche Personen. Der weiß gekleidete Bischof, weitere Bischöfe, Priester, Ordensleute und schließlich Männer und Frauen aus allen Klassen und Ständen. Man darf in diesem Bild die Geschichte eines ganzen Jahrhunderts abgebildet finden. In einer Schau können wir das abgelaufene Jahrhundert als Jahrhundert der Märtyrer, als Jahrhundert der Leiden und der Verfolgungen der Kirche, als das Jahrhundert der Weltkriege und vieler lokaler Kriege erkennen, die die ganze zweite Hälfte des Jahrhunderts ausgefüllt und neue Formen der Grausamkeit hervorgebracht haben. Im Spiegel dieser Vision sehen wir die Blutzeugen von Jahrzehnten vorüberziehen. Im Kreuzweg eines Jahrhunderts spielt die Figur des Papstes eine besondere Rolle. In seinem mühsamen Hinaufsteigen auf den Berg dürfen wir ruhig mehrere Päpste zusammengefasst finden, die von Pius X. Angefangen bis zum jetzigen Papst die Leiden des Jahrhunderts mittrugen, um ihnen auf dem Weg zum Kreuz voranzugehen, sich mühten. Auf der Straße der Märtyrer wird in der Vision auch der Papst ermordet. musste der Papst, als er sich nach dem Attentat vom 13. Mai 1981 den Text des dritten Geheimnisses vorlegen ließ, darin nicht sein eigenes Geschick erkennen? Es war eine mütterliche Hand, die die Flugbahn der Kugel leitete und es dem Papst, der mit dem Todesrang erlaubte, an der Schwelle des Todes stehen zu bleiben. Der Papst geht offenbar den anderen voraus, zitternd und leidend ob all der Schrecken, die ihn umgeben. Nicht nur die Häuser der Stadt liegen teils in Trümmern, sein Weg führt an den Leichen der Getöteten vorbei. Der Weg der Kirche wird so als ein Kreuzweg, als Weg in einer Zeit der Gewalt, der Zerstörungen und der Verfolgungen geschildert. Dass eine mütterliche Hand die tödliche Kugel doch nicht anders geleitet hat, zeigt nur noch einmal, dass es kein unabänderliches Schicksal gibt, dass Glaube und Gebete Mächte sind, die in die Geschichte eingreifen können und dass am Ende das Gebet stärker ist als die Patronen, der Glaube mächtiger als die Visionen. Engel fangen unter den Kreuzarmen das Märtyrerblut auf und tränken damit die Seelen, die sich auf den Weg zu Gott machen. Das Blut Christi und das Blut der Märtyrer werden hier zusammengeschaut. Das Blut der Märtyrer fließt aus den Armen des Kreuzes. Ihr Martyrium gehört mit dem Leiden Christi zusammen, ist mit diesem eins geworden. Wer auf aufregende apokalyptische Enthüllungen über das Weltende oder den weiteren Verlauf der Geschichte gewartet hatte, muss enttäuscht sein. Solche Stillungen unserer Neugier bietet uns Fatima nicht, wie denn überhaupt der christliche Glaube nicht Futter für unsere Neugier sein will und kann. Was bleibt, haben wir gleich zu Beginn unserer Überlegungen über den Text des Geheimnisses gesehen, die Führung zum Gebet als Weg der Rettung der Seelen und im gleichen Sinn der Hinweis auf Buße und Bekehren. Das für Gott geöffnete, durch das Hinschauen auf Gott reingewordene Herz ist stärker als Gewehre und Waffen aller Art. Das Fiat Marias, das Wort ihres Herzens, hat die Weltgeschichte gewendet, weil es den Retter eingelassen hat in diese Welt, weil im Raum dieses Ja Gott Mensch werden konnte und es nun ewig bleibt. Soweit Kardinal Ratzinger. Kurz vor Weihnachten 1918 erkranken Francisco und Jacinta an der spanischen Grippe, die damals recht viele Menschen das Leben kostet. Und Francisco erträgt die Krankheit ohne Klagen, opfert seine Schmerzen zur Sühne für die Sünden der Menschen auf und einen Tag nach Empfang seiner ersten heiligen Kommunion holt ihn die Mutter Gottes am 4. April 1919 in den Himmel, so wie sie es versprochen hat. Jacinta erkrankt ebenfalls an der spanischen Grippe, erholt sich zunächst aber wieder und allerdings führt sie zu einer eitrigen Brustfellentzündung. Sie überlebt Francisco 10 Monate und hat in dieser Zeit noch mehrere Erscheinungen der Mutter Gottes, die ihr Leiden voraussagt und sie tröstet. Jacinta wird nach Lissabon gebracht und kommt zunächst in ein katholisches Waisenhaus und dort wird sie wieder liebevoll von einer Ordensschwester betreut, der sie noch Dinge anvertraut, die diese sinngemäß dann auch niederschreibt. Sie hat Erscheinungen der Mutter Gottes gehabt, die ihr auch zu den Priestern etwas gesagt hat. Ich mache es jetzt aus Zeitgründen etwas kürzer, gebe es jetzt nicht mehr. Und nach ihrem Aufenthalt im Waisenhaus wird sie ins Krankenhaus Donna Estefania verlegt. Und dort erscheint ihr die Mutter Gottes erneut mehrere Male und sie teilt Jacinta dabei auch den Tag und die Stunde ihres Todes mit. Am 20. Februar 1920 stirbt Jacinta schließlich im Krankenhaus an den Folgen der Brustfellentzündung, nachdem sie die Mutter Gottes 4 Tage zuvor von allen Schmerzen befreit hat. Beide sind heute in der Basilika in Fatima beigesetzt. Und als Jacinta 1935 exhumiert wird, ist ihr Gesicht unverwest. Das öffentliche Interesse an Lucia wird an der letzten noch lebenden Seherin wird immer größer. Sie verlässt 1921 deshalb ihr Heimatdorf und tritt im Mai 21 in das Kollegium der Dorotherinen von Villar bei Porto ein, wo sie lesen und schreiben lernt. Am 10. Dezember 1925 erscheint ihr wiederum die Mutter Gottes, neben ihr steht auf einer Wolke das Jesuskind. Und Maria zeigt ihr von Dornen verwundetes Herz. Sie wird dann in Spanien im Kloster aufgenommen, erhält den Ordensnamen Maria des Dores, zu Deutsch Maria von der Schmerzensmutter. Und 2 Jahre später legt sie ihre Gelübde dann ab, die Profess. Am 13. Juni 1929 erscheint die Mutter Gottes Lucia erneut und sie sagt:
Die Zeit ist gekommen, wo Gott den Heiligen Vater bittet, in Vereinigung mit allen Bischöfen der Welt die Weihe Russlands an mein unbeflecktes Herz vorzunehmen, wobei er verspricht, es durch dieses Mittel zu retten.
Die Weihe unterbleibt zunächst und Pius XII. Weiht zwar 1942 das Menschengeschlecht und das unbefleckte Herz, aber ohne dabei Russland speziell zu erwähnen und auch nicht in Gemeinschaft mit den Bischöfen der Welt. 1982 Johannes Paul II. Nimmt eine Weihe vor, die aber auch nicht den Forderungen der Mutter Gottes entspricht. Erst 1984 kommt es dann zu der Weihe, die auch von Schwester Lucia als gültig angesehen wird. Und nach dem Ausbruch des Spanischen Bürgerkriegs wird sie 1936 in das Colegio do Salgado bei Porto geschickt und kehrt dann 1946 wieder in das Kloster von Tui zurück. Sie darf dann 1948 in den Karmel St. Teresa in Coimbra übertreten, wird dort als Karmelitin eingeklindet und 1949 legt sie ihre Profess ab. Und bei der Einkleidung erhält sie den Ordensnamen Schwester Maria Lucia vom unbefleckten Herzen. Im heiligen Jahr 2000 spricht Johannes Paul II. In Fatima, Jacinta und Francisco vor 1,5 Millionen Menschen selig. Und Lucia, die Sie hier noch sehen, darf bei diesem großen Ereignis dabei sein und trifft auch mit dem Papst zusammen. 13. Februar 2005, Schwester Lucia, die letzte überlebende Seherin von Fatima, stirbt im Alter von 97 Jahren in ihrem Kloster hier in Coimbra. Und sie hat die Mutter Gottes gebeten, sie in einem 13. sterben zu lassen. Ihr Sarg wird aufgebahrt und ihr Beisetzungstag wird in Portugal zum Nationalfeiertag erklärt. Sehen wir uns jetzt ein bisschen das Heiligtum von Fatima zum Schluss an. Kurz nach den Erscheinungen bauen die Dorfbewohner am Erscheinungsort eine Kapelle, die 1922 von Kirchenfeind mit Sprengstoff schwer beschädigt wird, aber man baut sie wieder auf und sie steht heute noch da. Sie sehen die Statue der Mutter Gottes. Johannes Paul II. Hat bei seinem Besuch in Fatima die Kugel, die ihm aus dem Bauch nach dem Attentat vom 13. Mai herausoperiert worden ist, nach Fatima mitgebracht und hat sie in die Krone der Statue einfassen lassen. Das heißt, die Kugel, die Johannes Paul II. Ermorden sollte, befindet sich heute in der Spitze der Krone. Zum Besuch des Papstes wurde dann das Ganze überdacht. Was die Statue anbelangt, gibt es eine schöne Geschichte. Die hat Rundreise gemacht, auch durch Italien und unter anderem in San Giovanni Rotondo bei Pater Pio. Der war zu der Zeit ziemlich krank. Und als der Hubschrauber sich mit dieser Statue wieder entfernt hat, hat er die Mutter Gottes angefleht, du lässt mich hier alleine zurück und krank. Und es wird berichtet, dass der Pilot innerlich einen so starken Drang verspürt hat, noch einmal zum Kloster zurückzufliegen und hat es dann auch getan. Und Pater Pio wurde wieder gesund. 1928 hat man mit dem Bau einer großen Kirche begonnen. 1953 hat man sie eingeweiht und zur Basilika dann erhoben. 63 Glocken in ihrem Turm spielen zu jeder vollen Stunde das Ave Maria-Lied von Fatima. Übrigens, die Marienstatue in der Nische hier ist ein Geschenk amerikanischer Pilger. Auf den Kolonnaden die Statuen vieler Heiliger und im Inneren der Basilika die Gräber der Seherkinder. Und vor der Kirche treffen wir auf den größten Kirchenvorplatz der Welt. Auf dem berühmten Bußerpfad rutschen Pilgerinnen und Pilger auf Knien als Zeichen der Buße in Richtung Basilika. Mitten im Platz die Herz-Jesu-Säule, die den Platz auch beherrscht. Sie wurde 1933 errichtet. Und schließlich hat man dann eine neue Kirche zu Ehren der allerheiligsten Dreifaltigkeit gebaut, geplant von einem griechischen Architekten. Die schauen wir uns jetzt mal an. So schaut sie aus. Sie ist mit 9600 Sitzplätzen die viertgrößte Kirche der Welt. 46 Beichtstühle sind in ihr. Vor der Kirche die Statue von Johannes Paul II. Und in Fatima befindet sich auch ein Stück der Berliner Mauer, ein Geschenk von portugiesischen Gastarbeitern. Etwa auf der Hälfte des Weges von Aljustrel zur Cova da Iria befindet sich heute der ungarische Kreuzweg. Und am Ende dieses Kreuzweges steht die Kapelle des heiligen Stephan mit einer Kalvariengruppe über der Kapelle, die recht schön ist. Und zum Schluss schauen wir uns jetzt noch die Sakraments- und die Lichterprozession von Fatima an. Fatima ist und bleibt etwas Besonderes und Papst Pius XII. Hat wohl recht, wenn er sagt, die Botschaft von Fatima ist eines der größten Eingriffe Gottes durch Maria in die Weltgeschichte nach dem Tod der Apostel. So, das war Fatima, die Geschichte der Erscheinungen und der Erscheinungsort selbst. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, gerne. Ansonsten danke ich Ihnen ganz recht herzlich für das lange Ausharren während der Messe und jetzt hier beim Vortrag. Und dann habe ich noch eine Bitte an Sie. Ich habe vernommen, dass Sie in Medjugorje waren. Ist das richtig? Und Sie sehen, viele von Ihnen sehen Sie so aus, wie wenn Sie viel fotografiert hätten. Ist das auch richtig? Und nicht nur mit dem Smartphone, sondern schon mit guter Auflösung. Richtig oder nicht richtig? Bitte? Also ich überlege mir, ob ich über Medjugorje noch was mache. Dafür brauche ich aber Fotomaterial. Ich wäre Ihnen zu großem Dank verpflichtet, wenn Sie das, was Sie an Fotos mit dem richtigen Foto, nicht mit Smartphone, hat zu geringe Auflösung, gemacht haben, auf CD brennen könnten oder Stick oder sonst was und dem Thomas Sauter geben könnten im Fahrbüro, dass es mir dann einmal gibt, mit Adresse bitte. Und ich würde Ihnen dann, falls Stick ist, wieder zurückschicken. Falls eine CD ist, könnte ich die Bilder so runterladen. Das wäre ganz feiner Zug von Ihnen, da kann ich über Medjugorje noch was machen. Gut, gibt es noch irgendwelche Fragen, irgendwelche Art, oder sind Sie völlig erschlagen jetzt am Freitagabend, so wie ich auch? Ist nicht der Fall.
Nächste Frage. Nun mal die Mutter Gottes und Vater meine Krone.
Bitte?
Woher kommt die Krone von der Mutter Gottes?
die hat sie bei ihren Erscheinungen getragen. Wer sie künstlerisch gemacht hat, weiß ich nicht. Gut. Okay, dann wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und einen guten Nachhauseweg.
Herr Albo, vielen Dank für diesen sehr detailreichen Vortrag über die Geschehnisse damals in Fatima. Danke auch euch allen, dass ihr da sind. Und ich denke, zum Abschluss wäre es schön, wenn wir noch ein gegrüßet heißt zu Maria, zu Gottes Mutter Bertin. Machen wir vielleicht Musik aus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Maria, mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen.